Wie soll ich grüßen von den Geschwistern aus Polen? Ich bin ja jetzt schon seit mehreren Monaten jeden zweiten Samstag dort und halte ein kleines Seminar. Und ich kriege immer meistens erst am Tag vorher das Thema gesagt. Dieses Mal war das praktizierte Nächstenliebe. Ich habe dann ganz wenig Zeit. Ich bin jedes Mal froh, wenn jemand mich begleitet, weil ich dann die Bibelverse, die Gott mir dazu sagt, unterwegs im Auto raussuchen lassen kann. Und ich muss mich dann nicht erst vorbereiten, wenn ich dort sitze. Aber die machen immer richtig guten Lobpreis und das ist auch eine gute Zeit, wo ich die Dinge aufschreiben kann, um das dann systematisch zu lernen. Ich will heute eine ganz kleine Nachlese geben, also nicht das auch mal wiederholen, sondern einfach zu diesem Thema uns etwas weitergeben. Zähle ich den nächsten Liebe. Woran denkt ihr da zuerst? An welchen Bibeltext? Das ist ein klassisches Beispiel.
Johannesbrief.
Johannesbrief. Ich sag mal, spontan denke ich dann immer an Verse, die uns das auftragen.
Wir haben miteinander angeflüstert und angenommen. Aber das ist vielleicht nicht immer die größte
Möglichkeit. Spontan denke ich da an diese Sache, dass Gesetzeslehrer Jesus fragt, ja, was ist das wichtigste Gebot? Und er antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Und dieses ist das erste, ganz praktisch auch das erste von den 10 Geboten. Und das nächste ihm gleiche ist,
den Nächsten lieben wie dich selbst.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Merkwürdigerweise kommt das in den 10 Geboten gar nicht vor. Das ist mal schön, wenn jemand aufgefallen.
Nicht der Satz, nee, aber das Ganze zusammengefasst.
Das Ganze zusammengefasst, das wiederum bezieht sich ja auf den Römerbrief. Da heißt es in Kapitel 13, Vers 9. Ich kann mal einmal reingucken, was es da heißt. Ja.
Römer 13, Vers 9, ja?
Ja.
Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Da haben wir uns dran gewöhnt, dass das so dort steht. Es steht so ähnlich nochmal im Galaterbrief, ich denke Kapitel 5 und im Jakobusbrief Kapitel 2, wo es also darum geht, dass zusammengefasst der Glaube ohne die tätige Liebe tot ist. Gott sei Dank im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Durch den Heiligen Geist. Nächstenliebe ist also nicht so, dass wir aus uns heraus jemanden anders lieben könnten, sondern erst wenn wir selbst geliebt sind und diese Liebe Gottes in uns Raum kriegt, also nicht nur, ich sag mal, uns ein bisschen angefangen hat, gesund zu lieben, sondern uns ausführt, uns, ich sag's nochmal, wenn die Ritterliebe Gottes uns gesund geliebt hat, dann fließt das irgendwann über zu anderen. Und so kann man das verstehen, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht anstelle deiner selbst. Statt dich selbst steht nicht. Das denken aber manche Christen. Denken, welches christliches Leben ist, wenn man sich selber vergisst und sich nur noch für andere aufopfert. Das macht dann die Tür auf für ausgenutzt werden und für Missbrauch werden. Das ist überhaupt nicht gemeint. Das ist ganz wichtig. Und das wiederum kann man ganz gut verstehen, wenn man einmal raussucht, wo denn das steht. Dass du deinen Nächsten lieben sollst, wie dich selbst. Das steht nämlich bei den Geboten. Nur nicht bei den 10. Das wäre meine Frage. Weiß das jemand? Wenn man das nicht wisst, dann, und ihr hört das vielleicht jetzt das erste Mal, oder beachtet es das erste Mal, dann schreibt euch das ganz fett in eure Tür. Aber meine Frage ist erst, weil das hier kommt. Dann gucken wir aber in den zweiten, in das zweite Buch. Wo sucht ihr jetzt?
Zweite Mose.
Ja, das ist falsch. Habe ich aber gesagt.
Du hast das aber gesagt.
Dritte Buch Mose, Kapitel 19.
Da wären wir jetzt nicht drauf gekommen.
War immer noch die Hoffnung, dass es jemand vielleicht zufällig findet.
Bei meiner Bibel stand der Vergleich in der Bibel vorher.
Ja, sehr schön.
Vers 18.
Vers 17 und 18.
Ach, hier habe ich es ja nicht schon.
Bitte einmal laut lesen.
Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Das spricht deutlich.
Genau. Ganz am Ende finden wir diese klare Anweisung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber dem vorausgehen praktische Hinweise, wie das umzusetzen ist. Und das finde ich extrem bemerkenswert, weil Nächstenliebe gerade nicht das ist, was man vielleicht mit Valentinstag verbindet. So, einen Tag mal ein bisschen netter sein als sonst. Oder ein paar Süßigkeiten verschenken. Das ist nicht schlimm. Das ist außer für jemanden, der Diabetes hat, auch richtig was Leckeres. Aber dort findet das eben schon seine Grenzen. Aber den Nächsten lieben wie sich selbst hat Voraussetzungen. Und ich denke, da steht nicht zufällig dieser Vers 17 vor denen und du sollst deinen Nächsten wie dich selbst. Die Nächstenliebe setzt voraus, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Ich hoffe zumindest, dass es hier unter uns Beachtung findet. Spontan sage ich ja, schon seit Jahrzehnten. Aber ich glaube, ich fürchte, dass nirgendwo sonst als im christlichen Sektor so oft gegen diese klare Anordnung Gottes verstoßen wird. Weil man weiß, dass man den anderen lieben soll und dass die Bruderliebe ungeheuchelt sein soll. Und es gibt also sehr, sehr viele Weisungen Gottes dazu. Bemüht man sich, nett und freundlich zu sein, wenn man sich dann begegnet, Sonntagmorgen oder auch irgendwann bei Bibelstunde oder sonst irgendwo. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum viele Leute nicht so oft zur Kirche gehen, damit sie nicht so oft heucheln müssen. Weil sie eine tiefe Abneigung gegen ihre Mitchristen hegen und die nächsten Worte machen aus meiner Sicht auch deutlich, warum das ist. Das ist noch nicht mal falsch oder das ist noch nicht mal unverständlich. Sondern es wird generell das missachtet, was Gott in dem Zusammenhang der Nächstenliebe gesetzt hat. Das erste ist aber, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Es gibt Dinge, Es gibt sogar Menschen, die wir hassen müssen. Gibt es das?
Ja, die, die Gott hasst, sollen wir auch hassen.
Das ist wirklich so. Diejenigen, die Gott hasst, sollen wir hassen. Wen hasst Gott? Gott ist die Liebe. Denkt man doch nicht, der liebt doch alle, oder?
Sind die anderen Menschen quälen.
Wer jemand, der schwach ist, quält, gerät damit unter Gottes zunächst Warnung, dann Strafe, Rache, Hass. Es gibt also Menschen, die sich dem Bösen so verschrieben haben, dass sie mit dem Feind Gottes zusammenarbeiten, um Böses mit Lust zu tun und Gutes zu verhindern. Solche können, dürfen wir nicht lieben, denen müssen wir entgegensteuern. Und es wird immer gesagt, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Das stimmt. Aber er liebt den Bußfertigen, den, der umkehrt, der selber leidet unter der Sünde, der weg will davon, und nicht denjenigen, der das mit Lust tut. Und deswegen, und ich hoffe, dass das dem einen und anderen auch zur Entlastung ist, deswegen ist eine generelle Abneigung gegen gewisse Menschen noch kein Verstoß gegen die nächste Liebe, sondern möglicherweise die Basis für eine wirklich echte nächste Liebe. Weil der nächste Satz heißt, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Kennen wir auch aus dem Neuen Testament, oder? Was sagt Jesus?
Na, wenn einer sich unschuldig macht, dann soll ich ihn zurechtweisen, wenn er nicht will.
Das ist sorgfältig, muss man das sorgfältig machen. Nicht, wenn einer sich schuldig macht, sondern wörtlich heißt es.
Ich sehe, dass Sünde lebt.
Wenn einer wieder dich sündigt. Wieder dich sündigt. Dann weiß ich ihn zurecht. Weil genau das ist der Punkt. Wenn wir das nicht machen, dann ist es normal, dass wir anfangen, Hass zu entwickeln gegen solche Personen. Wenn einer gegen uns sündigt, es gibt ein breites Feld, üble Nachrede, ist eine der wichtigsten Sachen. Also Gerüchte verbreiten, schlecht über jemanden zu reden, das ist das, was uns am meisten kränkt. Und wenn wir das nicht korrigieren, wenn wir dagegen nicht angehen, entwickelt sich das. Ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen ist das notwendig, was Jesus uns sagt. Und deswegen ist das auch notwendig in einer Familie. Zwischen Geschwistern. Deswegen ist das notwendig zwischen Freunden. Deswegen ist das auch notwendig in der Gemeinde. Weil das eine Voraussetzung für Wahrhaftigkeit ist, für echten Umgang, ehrlich. Und wir werden wahrscheinlich manches Mal feststellen, das Ganze beruht auf einem Missverständnis, vielleicht sogar auf einem gegenseitigen Missverständnis. Manches Mal beruht diese Entfremdung zwischen anderen auch auf Gerüchten, die andere streuen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Gott hasst. Wenn einer Zwietracht seht zwischen Brüdern. Wie kann man Zwietracht am einfachsten sehen? Wenn man, wenn zwei sich gut verstehen, dem einen etwas erzählt, was der andere gesagt haben soll. Weißt du eigentlich, dass der schlecht über dich redet? Und derjenige hat es gar nicht. Und der weiß davon gar nicht. Und Wenn wir das dann in uns lassen und nicht öffnen und nicht konfrontieren, dann erwächst aus solcher gesäten Zwietracht eine echte Entfremdung und schlimmstenfalls Hass. Und der Betroffene weiß überhaupt nicht, warum die Beziehung gestört ist. Und deswegen redet Gott so klar zu seinem Volk und sagt, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht zurechtweise in solchen Fall, wenn ich nicht einfach mal eine Sache öffne, dann kann das, was der andere durch Lüge, durch Verleumdung, durch Neid, durch egal welche Motivation in die Gemeinde streut, für mich zur Schuld werden. Dann geht die Kraft Gottes irgendwann weg. Und deswegen ist das wichtig, dass wir solche Grundsätze in unserem Alltag versuchen zu berücksichtigen. Und es ist gut, wenn wir dabei wieder, wie immer, das ganze Wort Gottes machen. Wenn es heißt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, bedeutet das ganz klar, es ist okay, wenn ich mich informiere. Aber es ist klug, wenn ich auf Informationen nicht sofort reagiere, sondern einfach mal prüfen. Gucke, ist das so, was ich höre? Bestätigt das ein zweiter oder dritter? Viele Sachen klären sich, wenn ich warte. Aber nicht dadurch, dass ich Sachen verdränge, sondern dass ich warte, bis ich den gesamten Überblick oder eine vollständige Information gesammelt habe. Wenn ich die habe, dann sollte ich auf gottgemäße Weise reagieren. Und wenn ich merke, dass mein Nächster auf falschem Weg ist, dann erwartet Gott von mir, dass ich ihn zurechtweise. Das ist schon schwierig, finde ich. Aber das steht noch nicht mehr hier. Sondern ernstlich zurecht. Das verschärft. Ernstliche Zurechtweisung. Das macht man bei jemandem, den du respektierst. Das macht man bei jemandem, der ein Amt in der Gemeinde hat. Hier wird ausdrücklich nicht Hierarchie unterschieden. Hier steht ausdrücklich nicht, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, wenn du sowieso ihm was zu sagen hast. Das ist selbstverständlich. Sondern ernstlich zurechtweisen, den Nächsten betrifft jeden, der mein Nächster ist. Wer ist mein Nächster?
Der gerade vor mir steht?
Aber. Nein, auch nicht.
Kann aber sein.
Nein, wir haben das vorhin gehört, dass dieses klassische Beispiel ist ja der barmherzige Samariter. Mhm. Dort erklärt Jesus, wer mein Nächster ist. Der die Barmherzigkeit an dir erwiesen hat. Aber nicht im Kopf, oder? Über solche Dinge liest man immer drüber weg.
Nee, das ist jetzt schon klar, aber.
Der die Barmherzigkeit erwiesen hat, der Nächste, der es unter die Räuber gefallen hat, war nicht der Priester, war nicht der Levit. Die hatten beide ihren Job so ernst genommen. Der eine durfte sich nicht verunreinigen, dem anderen war der Gottesdienst so wichtig, dass er nicht sich mit einem halb Erschlagenen abgeben kann. Auch sehr weit bis heute im christlichen Sektor verbreitet. Man lässt sich nicht mit fragwürdigen Sachen ein als Christ. Und dann sind die Sachen Gottes immer noch wichtiger, als sich mit menschlichem Dreck zu beschäftigen. Dieselbe Haltung ist bis heute weit verbreitet, gerade bei den Frauen. Aber der, die Barmherzigkeit erwiesen hat, das war der Nächste. Das grenzt den Personenkreis ein. Wenn wir unseren Nächsten ernstlich zurechtweisen, heißt das nicht, das heißt nicht den Nachbarn zu sagen, warum hast du den Garten gekackt? Wenn er das in seinen Garten macht, dann macht er das einfach. Dann muss ich dir nicht zurechtweisen. Entschuldigung, wenn ich so ein Beispiel nehme. Also, wir sind nicht zuständig für alles in der Welt. Aber deinen Nächsten zurechtweisen, mit dem ich eine enge Beziehung pflege, mit dem ich gemeinsam im Dienst bin, mit dem ich sonntags Gott nahe, ich verantworten.
Ich meine, das ist schon so, wer vor mir steht, ist nicht irgendjemand, sondern das ist dann schon jemand, den ich eigentlich zurechtweisen sollte, mich vielleicht gar nicht richtig traue, aber ich soll es ja doch tun und dann mit Barmherzigkeit. Also mit nicht mit, sondern mit Respekt.
Ernstlich zurechtweisen heißt überhaupt nicht mit Vehemenz, mit Krach.
Ja, und dann darf ich aber nicht unterscheiden, wen ich dazu rede, sondern ich soll es eigentlich bei jedem tun oder nicht.
Wir haben vorhin was Wichtiges gehört.
Ja.
Wenn Gottes Geist uns einen Anstoß geben kann.
Ja.
Ich denke daran, mein erster prophetischer Dienst, wo Gott zu mir geredet hatte, dass ich ein Wort einem Pastor weiter sagen soll. Da war dieser Mann eine Generation älter als ich. Ich habe den sehr verehrt. Er hat das Wort Gottes geliebt. Und ich hatte Gerichtswort weiterzugeben. Kann man sich vorstellen, wie schlimm sowas ist, wenn man nur die zwischenmenschliche Ebene betrachtet. Ich habe das damals gemacht, das ist viele Jahre her, es steht in meiner Bibel. Und neben dem Vers geschrieben, wann das war. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinen wegen Schuld auf dich lädst. Bedeutet eigentlich weiter nichts, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geregelt werden über unsere Gottesbeziehung. Dass immer Gottes Wort, Gottes Weisung, Gottes Auftrag die dominante Stellung also wichtiger ist, wie unser zwischenmenschliches.
Sag mir das mal nochmal, unsere zwischenmenschliche
Beziehung. Nee, dass unsere Gottesbeziehung dominant ist. Die entscheidet, wie wir unsere zwischenmenschliche Beziehung zu gestalten haben. Nicht andersrum. Nicht die Ehe zuerst, nicht die Familie zuerst, nicht die Gemeinde zuerst, sondern immer erst die Beziehung zu Gott. Was er uns sagt, setzen wir in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Der dritte Punkt, im Vers 18 dann schon, du sollst dich nicht rächen. Der wird dann gleich noch ergänzt. Und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Wann rächt man sich? Normalerweise.
Wenn jemand schon mal angekommen ist.
Genau, wenn derjenige von in der Sünde nicht abgelassen hat, auch nicht, wenn man ihn zurechtgewiesen hat, sondern wenn er wirklich verletzt oder beschädigt. Warum soll man es dann nicht rächen? Das stört doch Gerechtigkeit wieder her, oder?
Wir sagen zuerst, wer Jesus vergeben hat.
Nee, noch nicht mal. Ich glaube noch nicht mal. Die Vergebung ist, das spielt noch auf einer anderen Ebene. Ich fürchte, das wird auch zu schnell dazwischen geworfen. Das hat eher mit dem und zu tun, mit dem, was am Ende dieses Satzes folgt. Ja.
Also früher wurde ja gesagt, Zahn um Zahn und Auge um Auge. Das heißt, wenn was jemand mir getan hat, soll ich nur so weit gehen, wie der auch getan hat. Aber wenn ich mich räche, dann bin ich manchmal so in voller Wut, dass ich übersteige und viel mehr den anderen tue, was ich überhaupt nicht soll, was nicht meine.
Das ist ein Risiko, ja, gut, aber das hat doch dieses Auge um Auge auch ganz klar reglementiert.
Was meinst du?
Also, dafür gab es doch diese Regelung, dass man nicht über das Ziel hinausschießt.
War ja nicht einfach, so würde ich sagen.
Na gut. Das hier
ist heute
das,
immer
noch. Das finde ich schwieriger. Du sollst dich nicht rächen. Mhm. Warum? Wird im Neuen Testament ganz klar.
Also, das sind die Leute, ich sag noch frevelhaft, handeln in ihrem Leben und die sind dem Zorn Gottes voll ausgeliefert und sie bleiben immer da drin. Das ist schon das Gericht. Sie haben keine Chance, auch mehr da rauszukommen.
Also, du sollst dich, genau, du sollst dich nicht rächen. Bezieht sich aus meiner Sicht gerade nicht auf die Brüder, sondern auf diejenigen, die von außen hineingreifen in das Leben von Glaubenden. Und da heißt es, und das ist ganz klar neutestamentlicher Bezug, rächet euch nicht selbst, ihr Lieben. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht Gott. Das bedeutet nämlich, wenn wir uns rächen, bleibt für den Zorn Gottes kein Raum mehr. Dann ist die Sache schon erledigt. Und wir sollen solche Dinge dem übergeben, der gerecht richtet. Deswegen sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ein entscheidend weitgehende Regulierung für unser praktisches Leben. Normalerweise sind wir so zwischenmenschlich, dass wir alles alleine regeln wollen. Man wird gescholten und schilt wieder. Was machen schon Kinder? Du bist blöd, selber blöd. Und das kann sich dann hochschaukeln. Die Sprüche sind voll davon. Eisen schärft Eisen und das Gesicht eines Mannes heizt sich auf an dem des anderen. Ja? Was guckst du so blöd? Berlin brauchst du nur irgendwo durch den Türkenschüttel zu gehen. Da kriegst du so einen Spruch fast immer irgendwo an die Backe. Und man provoziert damit. Eigentlich weiter nichts, als zu testen, springt jemand darauf an und dann wird aus dem unangenehmen Blick und einem dummen Spruch eine Schlägerei oder noch mehr Messerstiche. Dieses sich schärfen, dieses zum Bösen fortschreiten, ist für jeden Menschen eine Gefahr. Oder wir nehmen Gott ernst. Und wir überlassen ihm die Rache. Und natürlich haben wir dort Beispiele, neutestamentliche Beispiele. Da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Was ist alttestamentliche Rache? Sag mal ein paar Beispiele. Und Cora und die Ältesten redeten gegen Mose. Und die Erde tat sich auf und verschlang sie. Das ist Gottes Rache. Obwohl sie durch viele Zeichen und Warnungen jahrzehntelang gemahnt waren, sich dem nicht entgegenzustellen, der immer wieder für sie eingetreten ist, gab es Zeiten und gab es Leute, die meinten, sie müssen rebellieren. Und dann ist die Rache Gottes kein Spaß. Aber Gott sei Dank, seine eigenen Söhne haben sich von diesem Mann entfernt. Sonst hätten wir einen guten Teil wichtiger Psalme nicht. Von den Söhnen Korahs. Die haben sich von ihrem eigenen rebellischen Vater entfernt. Und sie haben vorneweg eine Warnung gekriegt. Jeder weiche aus dem Zelt der Aufrührer. Und offenbar sind die Söhne von Korah, zumindest meistenteils, vom eigenen Vater weg abgerückt und haben diesen blöden Weg nicht unterstützt. Und dann war die Rache Gottes keine schöne. Oder ich denke an eine andere Sache. Mann Gottes, der König sagt, komm, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50 Polizisten. Und das fällt. Und dann kommt der nächste Mann Gottes. Der König sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Und nochmal sind 50 Leute weg. 51. Das ist Rache. Das ist, wenn Gott herausgefordert wird, dass er selber eingreift. Und dann hängt der Gottessohn am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steige vom Kreuz. Eli, Eli, Lamach, Asabani. Oh, ich ruft Elias. Mal sehen, ob ihn rettet. Und er sagt selber, wenn ich den Vater bin. Mehr als, weiß ich nicht, schon so viele Legionen länger, also mehrere tausend. Und würden dieses elende Schauspiel beendet haben. Und stattdessen, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. So weit geht die Barmherzigkeit. So weit geht dieses Eintreten des hohen Priesters, dass die Rache abgewendet wird oder aufgeschoben wird. Abgewendet ist nicht wahr. Aufgeschoben. Warum? Er wird vorher schon auf dem Weg nach Golgatha beweint. Das ist eigentlich eine Tradition. Natürlich hat er das mit Mitleid zu tun. Es sind Frauen, die weinen. Und er sagt dort, Töchter Jerusalems, weint nicht um mich, weint um euch und eure Kinder. Weil, gute 30 Jahre später, ist kaum einer von diesen Leuten übrig geblieben. Wirklich kaum einer am Leben geblieben. Von denen, die an dem Tag sich dieses Schauspiel angeguckt haben. Von denen, die nicht geglaubt haben, auch hinterher, als die Apostel Zeichen und Wunder im Namen des Auferstandenen Jesus getan haben. Es ist fast 2000 Jahre lang von diesem Volk fast nichts übrig geblieben. Ein jämmerlicher Überrest. Erst wieder aktiv seit ungefähr 70 Jahren. Das ist Rache Gottes. Das ist kein Spaß, ihr Lieben. Das ist etwas, was wir durch unsere Rache auch nicht aufhalten sollen und nicht aufhalten dürfen. Und dann als letztes, ich sage doch noch ein neues Beispiel, Stephanus, der erste Märtyrer. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das sind seine letzten Worte. Einen hat es erreicht, wenn auch Jahre später. Die der Saulus, der an dem Tag noch die Kleider bewacht hat. Das heißt, der zugestimmt hat, eingewilligt hat in den Tod dieses Gerechten. Und wenn wir seine Briefe lesen, das ist ein Punkt, über den ist er selber bis zum Ende seines Lebens nicht weggekommen. Das hat ihn getroffen und bewegt bis zum Ende seines Lebens. Nicht angenehmer als das von was nicht angenehmer als das von Stephanus geändert hat. Ich, dem unwürdigsten aller Apostel, der wie die unzeitige Geburt berufen wurde. Und deswegen wird uns eine vierte Sache gesagt: vor diesem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und den Kindern deines Volkes nichts nachmachen. Und da kommen wir dann tatsächlich zur Vergebung. Und ich finde wieder interessant, dass es heißt, den Kindern deines Volkes. Was heißt das denn? Zwei Dinge heißt das.
Von Israel?
Viele kennen das Deutsche. Bitte?
Insider.
Nein.
Die Berufung von Gottes.
Es, genau, es bedeutet erstens, die Kinder deines Volkes. Heißt, dieses Gebot galt nicht gegenüber Fremden. Also Fremdvölker, den Kindern deines Volkes nichts nachfragen. Nur, dass wir das einmal verstehen, das zieht sich tatsächlich fort bis ins Neue Testament. Auch bei Jesus. Da kommt die syrophönizische Frau und sagt, Herr, hilf, meine Tochter ist schlimm besessen. Und er antwortet nicht. Und die Jünger regen sich auf. Liebe doch, ihr lasst keine Ruhe. Und dann sagt er was?
Zuerst soll die Kinder was essen tun, und nicht die Jünger.
Ich bin nicht gesagt. Außer zu den verlorenen Schafen des Heils. Und es ist nicht schön, dass man den Kindern das Brot nimmt und es den Hündchen hinschmeißt. Hündlein. Hört sich für uns niedlich an. Das war, wie soll ich sagen, eine doppelte Beleidigung. Hund, wenn man zu jemandem sagt, Hund ist ja schön schlimm. Aber Hündlein ist nochmal eine verächtlichere Form von Hund. Schweinehund. Vielleicht im Deutschen.
So was sagt Jesus?
Ja, hat er gesagt. In der damaligen Sprache. Und sie nimmt das ernst und sagt, aber sie kriegen doch wenigstens die Krümel, die vom Tisch haben. Finde ich cool, solche Leute. Ihr Lieben, achtet auf Menschen, die kreativ mit ihrem Verstand und mit ihren Worten angehen. Du kannst darin merken, dass ein Werk Gottes in dir ist. Glaube an einen lebenschaffenden Gott ist immer ein kreativer Glaube. Menschen, die schöpferisch denken, sind in Kontakt mit dem Schöpfergott. Und können damit rechnen, dass er auch wenn sie eigentlich keine Chance haben, von ihm empfangen. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Das ist aber eine wichtige Nebeninformation aus dieser kurzen Begebenheit. Aber wirklich, Jesus war gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Erst deren Nichtannahme der Rettung Gottes hat die Tür aufgemacht für uns, für die anderen, für die Heiden. Und deswegen gilt das zuerst den Kindern deines Volkes nichts nachzutragen, so wie es heißt, dass wir zuerst den Hausgenossen des Glaubens beistehen sollen, erst danach den anderen Bedürftigen. Aber dieser Ausdruck bedeutet noch was Zweites. Den Kindern deines Volkes nichts machen.
Ich habe alle den gleichen Vater.
Es heißt hier gerade nicht, den Kindern meines Volkes nichts nachtragen. Das ist also nicht, hier ist nicht die Frage des Glaubens in erster Stelle, sondern wirklich die Zugehörigkeit. Und den Kindern deines Volkes nichts nachzutragen, ich sag's mal so, bedeutet, den Glaubenden unabhängig von der konfessionellen Zugehörigkeit. Die Kinder deines Volkes, zum Volk gehörten 12 Stämme. Jeder hatte seine eigene Besonderheit und Familientradition. Und ich würde das heute so übertragen. Denselben Glauben, aber die verschiedene Konfession. Verschiedene Kirchenzugehörigkeit. Und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, heißt, Gott, wir können nicht sagen, mit denen ich eng zusammen bin, muss ich mich natürlich um Vergebung bemühen. Sondern das ist eine Erweiterung. Das findet zwar eine Eingrenzung gegenüber Fremden, aber bezieht sich tatsächlich auf alle, die zum Volk Gottes gehören. Das bezieht sich auf Katholiken. Ich kann nicht sagen, ja, wir haben ja eine evangelische Tradition, die Katholiken, die kann man nicht ganz ernst nehmen. Ich kann nicht sagen, ja, Katholiken und Evangelische haben ja wenigstens die Geistestaufe anerkannt, aber was findet man davon bei den Orthodoxen? Ich kann nicht sagen, überall gibt es Erweckung, aber diese traditionellen Kirchen im Irak oder in Ägypten, wo kaum noch eine Erweckung persönlich ist, was geht uns das schon an? Ihnen nicht nachtragen bedeutet wirklich, mit offenen Herzen zu begegnen. Mit der Bereitschaft, eine Menge von Sünden zu bedecken. So heißt es ja. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht alle, aber eine Menge kann die Liebe einfach vergessen. Und diese Haltung sollte in uns sein, damit dann diese tätige, wirkliche Nächstenliebe eine Basis hat. Und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn wir einmal diesen Vers als Grundlage nehmen, als wichtigsten Gegenpart zu Gottes Liebe, wie Jesus selber das sagt, dann ist es interessant, dass wir im Alten Testament eben mehrere solche Verstärkungen dazu finden. Und ich will nur als Hausaufgabe verweisen auf Psalm 15. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen? Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Genossen und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. In dessen Auge verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, welche den Herrn fürchten, hat er zum Schaden geschworen, ändert er es nicht, der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt, wieder den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht mehr genehmigt. Das ist praktisch in Nächstenliebe umgesetzt. So wie unser, oder wovon unser Leben als Gläubige gekennzeichnet sein soll. Und das hat sowohl Haltungsanweisungen, also innere, das hat zuerst mit innerer Haltung zu tun, als auch ganz klare Handlungsanweisungen. Und so praktisch ist der Glaube. Und vielleicht ein letzten Tipp, ebenfalls aus dem Alten Testament, womit man das einfach verknüpfen kann, dieses praktische Leben in Gerechtigkeit. Das ist 2. Mose, Kapitel 23. Und da merken wir, wie oft solche Dinge wiederholt werden. Vom Alten bis zum Neuen Testament. Das heißt, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Du sollst deine Hand nicht dem Gesetzlosen reichen, um ein ungerechter Zeuge zu sein. Du sollst der Menge nicht folgen zum Böses tun. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich der Menge nach neigst, das Recht zu beugen. Und den Armen sollst du in deinem Rechtsstreit nicht begünstigen. 5 Punkte. Wenn du den Ochsen deines Feindes oder seinen Esel umher antriffst, so sollst du ihn denselben jedenfalls zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, hüte dich, ihn denselben zu überlassen. Du sollst ihn jedenfalls zusammen mit ihm losmachen. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit. Von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten. Und den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht töten, denn ich werde den Gesetzlosen nicht rechtfertigen. Und kein Geschenk sollst du nehmen, denn das Geschenk blendet die Sehenden und verkehrt die Worte der Gerechten. Und den Fremdling sollst du nicht bedrücken. Ihr selbst wisst ja, wie es dem Fremdling zumute ist. Der Fremdling sei dem Land Ägypten gewesen. 12 klare Anweisungen. Bitte streicht euch solche Texte einfach mal an. Weil das wichtig ist. Das sind Sachen, die sind heute noch genauso aktuell wie damals. Warum machen wir hier in unserer Gemeinde Platz für alle Fremden? Weil Gott das so will. Warum wird uns besonders eingeschärft, uns nicht der Menge nachzuneigen? Weil das ein aktuelles Problem ist. Zur Zeit Moses, zur Zeit Jesu und zur heutigen Zeit. Wir haben alle das im Ohr, wenn Jesus sagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind, die darauf gehen. Denkt nicht, dass das nur Gottlose sind. Das sind auch Menschen, die den Namen Jesu und vielleicht sogar das Wort Jesu im Munde führen. Die sich aber der Menge nach neigen. Es gibt Zeiten, da ist das der Menge nach neigen tödlich, lebensgefährlich. Ich erinnere nur an diese schlimme Zeit über Ahab und Jezebel. Da war ein Mann, Micha, der diesen ganzen Strom der falschen Propheten widersteht. Als einziger, und er geht dafür ins Gefängnis. Und er kommt zumindest, wenn der Befehl des Königs ausgenommen worden ist, dort auch nicht wieder raus. Und ich denke an die Zeit Jeremias, wo Gott diesen Mann zwar mehrmals gerettet hat. Ich denke an die Situation, dass man ihn in diese Zisterne geschmissen hat und der Afrikaner hat ihn doch rausgerettet. Und ich denke an diese andere Situation, wo dann schon Jerusalem erobert war. Und die Babylonier, die von ihm offenbar gehört hatten, ihn gerettet haben, dass er nicht von den oder unter den Deportierten dann noch massakriert wird, weil sie sagen, du hast das ja so schlecht geredet, dass das jetzt eingetreten ist. Ja, die retten ihn.
Und am Ende wird er von dem Rest des Volkes nach Ägypten verschleppt. Ein Mann, der immer alleine gestanden hat. Immer der Menge im Übeltun zu widerstehen hat. Wird solche Menschen sind unsere Vorbilder. Gerade weil wir heute eine Zeit hatten, die es nicht so sehr weit davon ist. Und ich beziehe mich nur ganz kurz auf diese Verse, weil ich sage, das ist eine Hausaufgabe und soll auch eine bleiben. Aber ich will uns einfach ins Bewusstsein rufen, dass es heißt, Vers 3, du sollst den Armen nicht in seinem Rechtsstreit begünstigen. Und Vers 6, und du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit. Ja, was nur? So nicht und so nicht. Das ist die Dialektik, die uns oft im Wort Gottes geht. Tatsächlich, so nicht und so nicht. Wir werden oft darauf hingewiesen, uns vor Extrempositionen zu hüten. Das heißt nicht immer den goldenen Mittelweg zu gehen, aber darauf zu achten, dass man nicht auf einer Seite des Pferdes herunterfällt im Bemühen der anderen auszuweichen. Und deswegen das ganze Wort Gottes beachten. Dann ist es immer wieder noch Freude von Woche zu Woche. Amen.